Einen gesegneten Sabbat uns allen, gottesreichen Segen und Frieden. Pacea Domnului, Sabbat bine cuvintat. Das ist alles, was ich an Rumänisch kann. Ich bin dankbar, wieder hier sein zu dürfen, auch wenn ich jetzt wieder hier einspringen darf. Aber nichts geschieht ohne Grund und nichts geschieht zufällig. Und ich hatte bis vor etwa 10.20 Uhr noch keine Ahnung, was ich euch mitteilen soll. Und ihr habt ja da oben so ein Kämmerchen gehabt. Ich habe auch noch bis gestern Abend gebetet. Ich hatte keine Antwort bekommen. Und erst als ich ganz oben war und Gott gefragt habe, was soll ich euch denn sagen? Was braucht ihr? Was brauchen wir alle? Gibt es ein Thema, was uns alle betrifft, auf eine Art und Weise, die wir nicht nur zu Herzen nehmen sollten, sondern weil wir das Volk des Buches genannt werden, umso mehr es uns vor Augen halten sollten, wie sehr wir die Wahrheit in dieser Welt hochhalten müssen. Meine Predigt heute heißt die relative Wahrheitstheorie. Und ich habe sie deshalb so genannt, weil der eine oder andere weiß es mehr oder weniger, mit wie vielen relativen Wahrheiten wir in unseren Gemeinden zu kämpfen haben. Gerade insbesondere, wenn es um Lehren geht. Hollywood hat einen Film produziert vor einigen Jahren, wo es darum ging, in einer Gesellschaft zu leben, wo nur die Wahrheit geredet wird. Selbst was man in Gedanken hatte, sprach man aus. Man hat nichts zurückgehalten, man hat jemandem offen gesagt, was er von ihm hält. Die Werbung, das fand ich sehr lustig, war so gemacht, über Cola, glaube ich, ging es, wo er sagte, ja, das Zeug ist sehr ungesund, es hat viel Säure drin, es wird euch, wenn ihr es viel trinkt, euch töten, aber es schmeckt gut. Jetzt stellt euch vor, wir würden in so einer Welt leben, wo nur die Wahrheit geredet wird. Egal wie, in der Politik, in der Werbung, untereinander, na, das wäre doch was, oder? Aber ist es wirklich so? Was wäre das für eine Welt, die ohne Lügen und Betrügen auskommen würde? Nur leider existiert diese Welt nicht. Denn der große Kampf zwischen Licht und Finsternis ist auch ein Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum. Und wir müssen eins bedenken, dass wir uns ja vorbereiten wollen auf das himmlische Kanaan und auf die neue Erde. Wird es da Irrlehren geben? Wird man dort lügen können? Wird dort Unwahrheiten gesagt? Wird man irgendwas verstecken oder verheimlichen? Nein. Die Welt und ihr Verständnis zur Wahrheit basiert auf einer Perspektive, die über Gut und Böses, also Schlechtes, entscheidet. Die Menschen denken heute nicht wirklich darüber nach, ob es die Wahrheit ist, sondern ob es gut oder schlecht ist, aus ihrer Perspektive. Egal, wo wir anfangen. Also selbst wenn wir, keine Ahnung, gestern war ja Fridays for Future. Es ist ja gut, dass wir für den Erhalt der Natur und des Klimas kämpfen, aber basiert es wirklich auf die reine Wahrheit? Oder ist es ein politisches Kalkül, wo mit falschen Angaben versucht wird, eine Agenda aufzubauen, mittlerweile schon eine Religion zu züchten, nur damit eine Agenda verfolgt wird, die allerdings keine Wahrheit ist? Und wenn man auch mit Menschen spricht, merkt man, wie die Menschen wirklich die Dinge in der Welt aus ihrer Sichtweise so einschätzen, wie sie es für gut empfinden oder eben für schlecht oder böse. Aber kennt die Menschheit denn überhaupt die Wahrheit? Jetzt, wir als Siebenten-Tags-Adventisten werden als Volk des Buches genannt. Und jetzt sagt ihr mir, liebe Geschwistern, wie viel Unwahrheit im Prozent, Unwahrheiten stehen hier drin? 10%? 5%? 0,5%? Oder ist es die 100%ige Wahrheit. Jetzt, wenn wir das Volk des Buches sind und eine Botschaft haben, der dreifachen Engelsbotschaft, was glaubt ihr, wie nötig hat die Welt, es zu hören von der Wahrheit, was in dieser Welt geschieht, was bald auf diese Welt zukommt und welche Botschaft Gott uns durch sein Wort gegeben hat, als Auftrag an diese Welt? Und das kann man sich wirklich mal komplett anschauen, egal um was es geht, sei es um Lebensstil, um moralische Werte, Gender, sage ich nur. Was da gerade im Hintergrund vorbereitet wird für unsere Kinder, stehen wir auf und sagen wir die Wahrheit? Oder lassen wir alles über uns ergehen und sagen, ach, es tangiert mich ja noch nicht. Wenn aber der Zeitpunkt kommt und es uns tangieren wird, dann wird es schon zu spät sein, aufzustehen, um die Wahrheit zu sagen. Wir wissen, wer der Fürst dieser Welt ist, oder? Und Jesus sagte vortrefflich in Johannes Kapitel 8, Vers 44, wenn ihr gerne wir werden viele Texte lesen, ich werde auch einige Zitate bringen, dass nicht ich es sage, sondern dass wir zwei Zeugen haben. Das Wort Gottes und den Geist der Weissagung. In Johannes 8, Vers 44 lesen wir, da spricht Jesus zu den Pharisäern, finde ich auch sehr interessant. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und jetzt erklärt er ihnen, wer dieser Vater ist und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also ist es für uns eigentlich auch verständlich, warum die Menschen mit der Wahrheit direkt so nichts zu tun haben. Hören Sie auf Gott? Lesen Sie die Bibel? Wie können diese Menschen überhaupt die Wahrheit erkennen, um zu wissen, was denn der Gegenpart ist, um zu unterscheiden? Hat nicht Gott ein Volk berufen, das genau diese Wahrheit in der Welt verkündet werden soll? Wir wissen aus Ezekiel 28, Jesaja 14, dass Luzifer damals im Himmel jemand war, der versucht hatte, durch Lügen, eigentlich durch Halbwahrheiten, 90% Wahrheit, aber 10% Unwahrheit. Das muss man sich mal vorstellen. Im Himmel existiert eigentlich keine Lüge, keine Unwahrheit. Und nur 10% oder lasst es nur 5% sein, haben ausgereicht in seiner Intelligenz, die anderen mächtigen Engeln zu verführen. In der Bibel heißt es Handelsgeschäfte. Im Englischen Merchandise. Das bedeutet nichts anderes, als dass er einen Handel macht. Können die Engel im Himmel mit irgendwas handeln? Haben die Gold, Geld? Ich weiß nicht. Haben die sowas? Nein. Das Handelsgeschäft war, dass sie die Form der Anbetung und die Wahrheit, die sie durch Gott sahen und gehört haben und erkannt haben, dass sie jetzt quasi das aufgeben sollen und den Plan Satans annehmen sollten. Was war denn der Plan? Was hat er ihnen gesagt? Sie kriegen mehr Freiheiten, sie dürfen selber entscheiden, Gott ist ja herrschsüchtig, nicht wahr? Und so weiter. Die Liste war lang genug, dass Satan aufbrachte gegen Gott und seinen Engel. Und man sieht, wie das auch weiterging. Denn dieselbe Methode wandte er an bei Adam und Eva. Wenn ihr aufschlagt in 1. Mose, sehen wir, wie Satan mit diesem selben perfiden Plan bei Adam und Eva Erfolg hatte. Ja? Adam und Eva wussten, bitte esst nicht von dem Baum. Ja? Das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Frage, wussten Adam und Eva vor dem Sündenfall, was böse ist? Die hatten noch nie damit zu tun gehabt. Aber sie wurden unterrichtet von Gott, was im Himmel geschah und was passieren kann. Denn da kommt einer, der etwas vorhat und seid auf der Hut davor. Hört auf meine Worte und ihr werdet leben. Jetzt benutzt Satan dasselbe Mittel und dieselbe Methode, um bei Adam und Eva einen Gedanken einzupflanzen. Und wenn ihr schaut, in 1. Mose 3 beim Sündenfall, wo in Vers 4 die Schlange zur Frau sprach, ihr werdet nicht sterben. Das, was Gott gesagt hat, das stimmt nicht. Zweifel sehen. Soll Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt nicht davon essen? Nein, das stimmt doch alles gar nicht. Gott will euch nur was vorenthalten. Und das Interessante ist, dass er genau damit ansetzte zu sagen, ihr entscheidet, was gut und böse ist. Nicht, was die Wahrheit ist, sondern was aus eurer Sicht gut und böse ist. Jetzt müssen wir verstehen, dass Satan eine Perspektive aufgebaut hat, um seine eigene Erkenntnis, die er im Himmel für sich gewonnen hat, mit der Sünde, die immer noch ein Geheimnis ist, jetzt durch die Lügen und Irrlehren auf die Erde einen Samen zu setzen, damit es gestreut wird, beginnend von Adam und Eva, weil sie es angenommen haben. Und das hat sich bis heute im ganzen Christentum verbreitet. Wissen wir eigentlich, dass wir als Siebenten-Tags-Adventisten die einzigste Denomination sind, die das volle Licht der Erkenntnis haben? Sabbat, Zustand der Toten und so weiter und so fort. Was sagen denn die Christen heute, wenn es um den Sabbat oder Sonntag geht? Was sagen denn die Christen heute, wenn es um den Zustand der Toten geht? Wenn es um die zukünftigen Ereignisse geht, die vor uns stehen? Was wissen sie denn darüber? Jesus kam in diese Welt, um Menschen aus den Fängen Satans zu entreißen und zu erkaufen mit seinem Blut. Und das, was Jesus benutzt hat, war die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Und gerade im persönlichen Kampf zwischen Christus und Satan war Jesus trotz seines unerträglichen Zustandes nach den 40 Tagen in der Wüste so klar in den Gedanken und nüchtern, dass nach jedem Angriff Satans er was gesagt hat. Es steht geschrieben. Wie verteidigen wir unseren Glauben? Ach, der Prediger hat da mal was gesagt. Oder der und der hat mal in seinem Vortrag was gesagt. Stützen wir uns auf Menschen? Oder haben wir uns selbst mit dem Wort beschäftigt, das uns zu uns direkt spricht? Es steht geschrieben. Und Jesus stellt hiermit ganz eindeutig klar, dass das, was Satan verändert hatte in seiner Perspektive, Lügen zu glauben, hat Jesus wieder richtig und klargestellt. Es kann keine Lüge geben, wenn wir uns nach dem Wort Gottes richten. Denn daran erkennen wir erst doch die Lüge, oder? Deswegen hat auch Jesus für seine Jünger und auch für uns heute gebetet. Schaut mal in Johannes 17, Verse 15 bis 17. Schaut euch mal dieses Gebet an. Dieses Gebet sollte uns deutlich machen, dass weil wir die Jünger Jesu sind und ihm nachfolgen, dass dieses Gebet für uns nicht nur eine Verheißung ist, sondern ein Schutzgebet. Schaut mal. In Johannes 17, Vers 15 bis 17 betet Jesus: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Und jetzt kommt's. Dein Wort ist Wahrheit. Also wie werden wir vom Bösen beschützt? Wenn wir uns mit der Wahrheit beschäftigen. Wenn wir uns danach ausrichten. Wenn wir Gott um seine Kraft bitten, dass die Wahrheit in unserem Leben sichtbar wird, in unseren Worten und Taten. Mich hat ein Vers in Römer 8, Vers 28 Mut gemacht. Schaut mal, Römer 8, Vers 28. Römer 8, Vers 28. Denn warum ich jetzt genau auch zu diesem Thema komme und warum das auch mit uns und als Gemeinde zu tun hat, sollte darauf gegründet sein. In Römer 8, Vers 28, dort heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Frage, Lieben wir Gott? Eine ehrliche Frage. Ihr müsst jetzt nicht antworten. Beantwortet euch selbst die Frage. Lieben wir Gott? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz oder nach dem, wozu wir berufen sind, berufen sind. Also wenn wir Gott lieben, dann ist alles, was geschieht, alle Dinge dienen uns zum Besten, egal was es ist. Wenn wir uns die Welt anschauen, da scheint ja alles gegeneinander zu wirken. Und dennoch steuert alles auf ein Ziel hin. Eigentlich sogar auf ein gutes Ziel. Und ganz besonders für die, die Gott lieben, denn alle Dinge führen zum Besten. Wir haben einen freien Willen und wir entscheiden selbst, ob alles zum Besten dient oder nicht. Auf jeden Fall wird Gottes Sache am Ende triumphieren und sein Plan wird völlig ausgeführt werden. Und wie wichtig ist es daher, immer daran zu denken, dass Gott auch die Kräfte nutzt, die scheinbar ins Versagen führen, und dennoch wir wissen sollten, dass alle Dinge zum Besten führen. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus Zeugnisse, Band 2. Erst einmal 2. Korinther, Vers 13, Vers 8, und zwar nach der Hoffnung für alle. Gegen Gottes Wahrheit können wir ohnehin nichts ausrichten, wir können nur für sie eintreten. Ich finde diese Übersetzung wesentlich besser, weil sie genau das eindrückt. Wir können nichts gegen diese Wahrheit tun. Wir können nur dafür stehen, aufrecht. Und ist das nicht wunderbar? Nicht einmal Satan kann was dagegen tun. Er versucht es zwar immer wieder, aber wenn wir wissen würden, was hinter den Kulissen Gott alles in Bewegung setzt, wissen wir, dass Gott doch das vollbringen wird, was nach seinem Willen geschieht. Gegen Gottes Wahrheit können wir ohnehin nichts ausrichten. Und nur wenn wir uns auf diese Verheißungen stützen, werden wir Weisheit und Mut haben in dieser großen Krise, die auf die Gemeinde zukommt und die eigentlich schon längst begonnen hat. Jetzt das Zitat. Einige Menschen meinen, es sei bedauerlich, wenn falsche Lehren verbreitet werden. Aber der Herr sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. So gab der Streit zum Beispiel unter den Korinthern Paulus den Anlass für seine beiden wunderbaren Briefe. Und ebenso hat der Widerstand gegen das Licht und die Wahrheit Jesu dazu veranlasst, die Wahrheit noch deutlicher zu erklären. Jedes Mal, wenn ein Irrtum vorgebracht wird, dient er denen zum Besten, die Gott aufrichtig lieben. Deswegen nochmal meine Frage, lieben wir Gott? Denn wenn die Wahrheit vom Irrtum überschattet wird, werden jene, die Gott als Wächter berufen hat, Frage, wer sind die Wächter? Denn wenn die Wahrheit vom Irrtum überschattet wird, werden jene, die Gott als Wächter berufen hat, die Wahrheit besser erklären. Sie werden in den Heiligen Schriften nach Beweisen für ihren Glauben forschen. Ich weiß nicht, wie oft du dir Zeit nimmst, um im Wort Gottes zu forschen. Ob das, was du glaubst, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Oder Dinge, die du gehört hast, einfach so stehen lässt, weil du glaubst, na, der hat doch Theologie studiert. Der muss doch wissen, wie es ist. Wirklich? Hast du dich selbst überzeugt, gemäß dem Wort Gottes? Und prüfst du es nochmal mit der Lupe durch den Geist der Weissagung, ob es sich genauso verhält? Die Verbreitung von Irrtum ruft Gottes Diener dazu auf, sich zu erheben und die Wahrheit deutlicher hervortreten zu lassen als je zuvor. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 29 und 30, Apostelgeschichte 20, 29 und 30, räuberische Wölfe werden zu euch hereinkommen und die Herde nicht schonen. Und aus eurer, Achtung, lest den Text genau. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden werden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Jetzt überlegt mal, was Paulus hier sagt. Aus unseren eigenen Reihen werden Menschen sichtbar, die Irrlehren herbeiführen werden. Frage, Ist so eine Irrlehre plump und subtil? Oder ist es so raffiniert, dass wir wirklich uns vorkommen wie ein Schilf, das von dem Wind der Lehre hin und her geworfen wird? Dass wir uns unsicher fühlen? Vielleicht ist es jemand aus leitenden Positionen. Und jetzt muss ich mein Handy rausholen. Ich werde jetzt nicht das ganze Zitat lesen, weil es ist im Englischen. Ich versuche das zu übersetzen, weil es es nämlich nicht im Deutschen gibt. Ich suche da tatsächlich noch das im Deutschen und ich wäre überrascht, wenn es nicht im Deutschen übersetzt wird, wo sie sagt, ich drücke das jetzt mal zusammen. Leitende Brüder und, also Brüder und Schwestern in leitenden Positionen werden versuchen, das Werk des dritten Engels aufzuhalten. Wisst ihr, was das Werk des dritten Engels ist? Sie sagte, dass das Werk des dritten Engels, die letzte Botschaft des dreifachen Engelsbotschaft, dazu bewirkt, dass die Gemeinde gesichtet wird. Brüder und Schwestern in leitenden Positionen werden versuchen, dieses Werk aufzuhalten. Vielleicht mit Irrlehren? Es geht also um die Frage, warum Gott zulässt, dass falsche Lehren sowohl von innen als auch von außen in seine Gemeinde eindringen. Und die Bibel bezeugt deutlich, dass beides geschehen wird. Warum lässt Gott zu, dass seine Gemeinde von Spaltungen, Splittergruppen, Streitigkeiten und Auseinandersetzungen zu diesem oder jenem Thema so gebeutelt wird? Warum ist die Einheit der Gemeinde zeitweise dadurch bedroht? In Zeugnisse Band 5 oder in Maranatha Seite 45 schreibt eine Weit, Gott wird sein Volk aufwecken, rütteln. Wenn andere Mittel fehlschlagen, werden Irrlehren eindringen, sie sichten und die Spreu vom Weizen trennen. Also was bewirken Irrlehren? Sie sichten die Gemeinde. Was passiert mit der Spreu? Sie wird vom Weizen getrennt. Wenn der Wind weht, ob durch Irrlehren oder Verfolgung, wie die Spreu, wird sie immer davon fliegen. Aber der Weizen, der bleibt. Möchtest du Spreu oder Weizen sein? Ich glaube, wir wollen alle Weizen sein, oder? Wollen wir wirklich gesichtet werden? In 1. Johannes 2, Vers 18 und 19 sieht Johannes schon voraus und sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und jetzt lest euch mal diesen Text mal ganz genau vor. Und jetzt habe ich ein besseres Verständnis über diese Aussage überhaupt. In 1. Johannes 2, Vers 18 und 19 heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, und jetzt bitte, lest, schaut nicht mich an, schaut auf den Text. So sind nun viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Jetzt Achtung, sie sind von uns ausgegangen. Frage, von wo ist der Antichrist ausgegangen? Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns, also in unserer Lehre geblieben, aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Also woran können wir erkennen, ob jemand für Christus ist oder gegen Antichristus und seine Lehre? Die falschen Brüder sind weggegangen. Warum? Weil offenbar werden sollte, dass sie nicht Christus und seiner Wahrheit folgen. Logische Konsequenz. Einige Irrlehren, die der Satan einschleust, sind manchmal so plump und ungeschminkt, dass ich mich schon manchmal fragen muss, wie wir überhaupt darauf reinfallen können. Wie, die wir so ein Privileg haben, die volle Erkenntnis des Wortes zu haben. Wie können wir da irre gehen? Wie ist das möglich? Es ist möglich. Dadurch, weil wir uns nicht mit seinem Wort beschäftigen. Weil das nicht unser täglich Brot ist. Was sagt Jesus? Der Mensch lebt. Seid ihr eingeschlafen? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ist das unsere Mahlzeit? Jeden Tag? Ist das wirklich in uns? Vertrauen wir auf die Kraft, dass das Wort lebendig macht, gemäß Christus? Zweifellos sind Satans Agenda noch viel raffinierter und verführerischer. Und die Planung, die er hat, das ist nicht so leicht zu erkennen. Und wenn er ganz besonders in unserem Herzen einen Ansatzpunkt findet, wo wir anfangen zu zweifeln und merken, ach, muss ich das so für voll nehmen, was da drin steht? Ach, das ist doch gar nicht auf unsere Zeit bezogen. Er wird ganz maßgeschneidert eine Irrlehre genau auf uns zuschneiden und auf uns losschicken. Entweder wir erkennen es durch das Wort oder wir fallen direkt drauf rein und folgen einer Irrlehre. Wir hatten genug zu kämpfen gehabt, auch bei uns in der Gemeinde, zum Thema Dreieinigkeit als Beispiel und viele andere Dinge. Überscheidung, Wiederheirat und so weiter und so fort. Man versucht Kompromisse zu machen, nur um Menschen zu besänftigen. Aber geht es darum, Menschen durch Kompromisse und Halbwahrheiten zu besänftigen? Oder geht es darum, die Menschen für die Wahrheit zu gewinnen? Für wen leben wir? Für die Menschen oder für Gott? Es gibt auch eine Situation, vielleicht kennt ihr diesen König Jehu, schon mal gehört von ihm? In 2. Könige 9, Vers 20, und das war in dem Zeitraum, wo Ahab ja die Standarten aufgestellt hatte und die Götzenbilder, und Jehu war einer, der Reform haben wollte. Er erkannte die Wahrheit, und was er tat, war jetzt interessant. Er fuhr mit seinem Wagen und hat jeden angesprochen: Ist dein Herz wie mein Herz? Dann steig auf und wir werden alles vernichten, was Götzendienst ist. Und so war es dann auch. Er nahm sein Schwert und tötete jeden, der nicht vom Götzendienst ablasste. Frage, ist das Gottes Methode? Auch wenn man für die Wahrheit sein mag, kann man es auch falsch machen. Wie viele gehen heute auch her und wir haben die Wahrheit, zücken ihre Schwert und wehe, du bist nicht mit mir? Ist das Gottes Methode der Wahrheit? Ellen White schreibt etwas Interessantes. Jehu tat Gottes Werk. Natürlich, der Götzendienst musste aufhören. Die Irrlehren, die verbreitet wurden, die sollten weg. Aber er tat es nicht auf Gottes Art. Dennoch gebrauchte Gott ihn. Der Baaldienst sollte ein Ende bereitet werden und Jehu war der richtige Mann dafür. Aber in diesem Eifer, den er hatte, konnte er die Herzen nicht verbinden. Er hat sie eher noch abgeschreckt. Auch heute fährt Jehus Wagen umher und auch heute gibt es Menschen wie Jehu, die sagen, wenn du nicht mit mir bist, mit der Wahrheit, dann wirst du abserviert. Es gibt beide Extreme. Die Menschen begreifen nur schwer, im Bibelkommentar Seite 119, dass der Geist, den Jehu an den Tag legte, niemals Herzen verbindet. Wir können uns nicht gefahrlos einer Jehu-Religion anschließen, denn dies würde die Herzen aller, die Gott wahrhaftig anbeten, schwer niederdrücken. Gott hat keinem seiner Diener den Auftrag gegeben, jene zu strafen, die seine Warnungen und Verweise nicht beachten wollen. Frage, wer richtet am Ende? Sind wir die Richter oder übergeben wir Gott das Gericht? Wenn der Heilige Geist im Herzen wohnt, wird er den Menschen dahin führen, dass er seine eigenen Charakterfehler erkennt, Mitleid mit den Schwächen der anderen hat und vergibt, wie er von anderen vergeben bekommen möchte. Also wenn wir sehen, wir haben die Wahrheit erkannt und andere sind nicht gemäß der Wahrheit gefolgt, was ist dann unsere Aufgabe? Unsere Schwerter zücken oder sie in Liebe für die Wahrheit gewinnen? Die Irrlehren geben Menschen, so wie Jehu, die Möglichkeit, ihr wahres Ich zu zeigen. In Zeugnisse Band 6, Seite 399, schreibt Ellen White: Während sich die Versuchungen um uns verdichten, werden sowohl Trennung, Achtung, als auch Einheit in unseren Reihen zu sehen sein. Also das allein bewirkt nicht nur die Sichtung, sondern es wird wieder eine Einheit sein. Eine Einheit in Christus. Eine Einheit, die wir kennen wie in Apostelgeschichte 2, wo die Jünger einmütig beisammen waren, gebetet haben, in den Schriften geforscht haben. Frage, wie konnten unsere Pioniere denn die Wahrheit erkennen? Wie konnte Gott ihnen das Licht der letzten Zeit in Vollmacht deutlich machen? Was taten die Pioniere? Sie kamen zusammen, sie fasteten, sie beteten und sie studierten in den Schriften. Gab es da irgendeinen, der zu einer anderen Ansicht kam? Nein. Frage, wie oft kommen wir als Gemeinde zusammen, beten, fasten und studieren? Wollen wir eine Gemeinde haben, die eine Einheit ist im Worte Gottes? Bei einigen, die heute sofort zu den Waffen greifen, wird sich in Zeiten echter Gefahr herausstellen, dass sie gar nicht auf dem Felsen gebaut haben. Denn sie werden der Versuchung erliegen, jene, die große Erkenntnis und viele Gaben hatten, sie jedoch nicht weiterentwickelt haben. Achtung, haben wir Gaben und Fähigkeiten bekommen? Jeder, der hier drin sitzt, mich inklusive, der hier steht, wir haben von Gott Gaben und Fähigkeiten bekommen, die wir entwickeln sollen. Tun wir das? Diejenigen, die sie nicht weiterentwickeln, werden uns unter dem einen oder anderen Vorwand verlassen. Es klingt sehr traurig und es tut mir im Herzen sehr weh, sowas lesen zu müssen, weil es kann mich genauso betreffen. Wie viel mehr muss ich in meiner Verantwortung von der Wahrheit, die ich doch bekommen habe, und da, wo Gott mich einsetzt mit den Gaben und Fähigkeiten, wie viel mehr sollte ich doch darauf achten, dass ich alles, was ich tue, essen, trinken, sonst irgendwas zur Ehre Gottes tue? Irrlehren veranlassen uns, in Gottes Wort zu forschen. Viele in der Gemeinde gehen wie selbstverständlich davon aus, dass sie verstehen, was sie glauben, aber ihre eigene Schwäche wird ihnen erst bewusst, wenn Kontroversen aufkommen. Wenn man Dinge nicht versteht, man muss nicht alles verstehen, bitte versteht mich nicht falsch, ich muss nicht alles genau wissen, auch was die Prophetie betrifft, aber selbst die einfachsten Dinge, selbst wenn ich es nicht kann, was sollten wir denn dann tun? Sollte ich nicht meinen Bruder und meine Schwester herbeibitten? Lasst uns beten, niederknien, Gott darum bitten, dass er uns die Weisheit schenkt, dass ich nicht alleine bin mit meinen Fragen. Zeugnisse Band 5, Seite 707. Dass es unter Gottes Volk keine Kontroversen und keine Unruhe gibt, sollte nicht als schlüssiger Beweis dafür betrachtet werden, dass es an der richtigen Lehre festhält. Es ist vielmehr zu befürchten, dass nicht klar zwischen Wahrheit und Irrtum unterschieden wird. Wenn keine neuen Fragen durch das Studium der Schrift aufkommen, wenn sich keine Meinungsverschiedenheiten ergeben, durch die Menschen veranlasst werden, selbst in der Bibel zu studieren, um sicherzugehen, dass sie die Wahrheit verstehen, wird es wie früher viele geben, die an Traditionen festhalten und anbeten, was sie nicht kennen. Ein Grund dafür, dass Gott verschiedenste Irrlehren eindringen lässt, ist also, damit wir näher zu Gottes Wort kommen. Dass wir uns mehr, noch viel mehr als je zuvor mit seinem Wort beschäftigen. Jesus kommt bald. Haben wir noch irgendwas mit dieser Welt zu tun, was die Welt versucht, den Menschen klarzumachen? Hat die Welt etwa die Wahrheit gepachtet? Wir haben sie jeden Tag vor unseren Augen. Ich weiß nicht, geht ihr, wenn ihr mit den Öffentlichen, ich denke jetzt mal vor allem an die Schüler, wenn sie im Bus sitzen oder bei mir, als ich noch zur Uni fuhr, bin ich nicht mit dem Auto gefahren, sondern meist mit den Öffentlichen. Und ich habe mir die Gesichter der Menschen ganz besonders beobachtet. Vor allem die, die Zeitungen lesen. Und eins kann ich euch sagen, das, was da drin steht, ist hundertprozentig nicht die volle Wahrheit. Und an den Gesichtsausdrücken erkennt man schon, was für eine Laune diese Menschen haben. Wenn man morgens schon aufwacht und den Fernseher einschaltet und sich das Morgenmagazin oder sonst irgendwas anschaut, ja, was hört man denn da? Positives oder Negatives? Meist doch negativ, oder? Also mit welchen Gefühlen gehe ich dann in den Tag? Positiv oder negativ? Wie viel mehr gibt Gott mir an positiven Impulse, dass ich ein Licht sein kann, der die Wahrheit kennt und sie weitergeben kann? Dazu sind wir berufen. Wir dürfen die Bibel nicht nur oberflächlich kennen. Satan ist ein Experte darin. Satan ist mehr als ein Experte. Er kennt die Bibel in- und auswendig. Es würde nicht so viele Denominationen geben mit vielen verschiedenen Lehren, die durch Menschen erdacht wurden, weil sie nicht eben mit der Bibel übereinstimmen. Seht ihr, wie clever er ist? Also inwiefern sollten wir ein Lichtbote sein? Zeugnisse Band 8, Seite 298. Gefahrvolle Zeiten stehen uns bevor. Der Feind stellt uns nach. Bleiben wir hellwach. Seien wir vor ihm auf der Hut. Folgen wir den Weisungen, die der Geist der Weissagung gibt. Es gilt, die Wahrheit für diese Zeit zu lieben, Gott lieben, und auszuleben. Und das wird uns vor schlimmen Irrtümern bewahren. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Er spricht zu uns durch die Zeugnisse an die Gemeinde und durch die Bücher, die mithelfen, unsere gegenwärtigen Aufgaben und die Position zu erläutern, in der wir jetzt einnehmen sollten. Ich warne alle, die für Gott wirken, davor, das Falsche anzunehmen statt das Echte. Lassen wir nicht zu, dass die menschliche Vernunft der göttlichen, heiligen Wahrheiten den Platz streitig macht. Irrige Ansichten dürfen nicht von denen unterstützt werden, die unerschütterlich auf dem Boden der ewigen Wahrheit stehen sollten. Nein, nicht einmal von irgendwelchen leitenden Brüdern und Schwestern. Und ich möchte da kurz eine Klammer aufmachen, wenn wir doch gerade davon sprechen. Wenn ein Vorsteher eines Verbandes öffentlich sagt, dass die Gemeinde profaner werden soll, wortwörtlich, wisst ihr, was das Wort profan bedeutet? Unheilig. Vorsteher der Siebenten-Tags-Adventisten. Gar nicht so lange her. Die Gemeinde soll profaner werden, unheiliger. Wirklich? Ist das wirklich unser Ziel? Ist das jemand, der uns als Gemeinde nach außen hin vertritt? Nein, wir selbst vertreten uns vor Gott, vor den Menschen. Das ist die Wahrheit. Was wir brauchen, das ist Gott. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wir brauchen Geschwister, die einmütig sind, die kämpfen wollen für die Wahrheit, die darum ringen wollen, gemeinschaftlich. Zeugnisse Band 5, Seite 285. Verstehen unsere Leute das lebendige Wort Gottes? Haben sie sich eine systematische Kenntnis der offenbarten Wahrheitsgrundsätze angeeignet, die sie für das ausrüstet, was auf die Erde zukommt und sie davor bewahrt, von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt zu werden? Als Jesus vor Pilatus stand und er gefragt hat, bist du der König der Juden? Johannes 18, könnt ihr selber nachlesen. Welche Frage stellte Pilatus an Jesus? Was ist Wahrheit? Ein menschlicher Führer, ein Richter sogar, fragt den König des Universums, was ist die Wahrheit? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Ich habe der Wahrheit Zeugnis gegeben. Sind wir Jünger Jesu? Oder kommen wir hier nur her, um den Platz warm zu halten, Sabbat für Sabbat? Was mache ich unter der Woche? Stehe ich für die Wahrheit und der Gerechtigkeit Christi ein? Kenne ich meinen Auftrag gemäß der Wahrheit? Weiß ich überhaupt, was ich glaube? Weil ich es selber erforscht habe? Kann ich auch zu den Menschen sagen, ich weiß, was die Wahrheit ist und ich lebe diese Wahrheit aus, weil ich sie von Gott erkannt habe, weil er sie mir geschenkt hat und ich will sie dir weitergeben, weil auch Gott möchte, dass du die Wahrheit kennst. Daher gilt der Rat Gottes an uns. 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht wärt. In 1. Johannes 4 ruft Johannes uns auf, ab Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen. Von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns, also die Aposteln. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Und jetzt schaut, in Vers 6, dem B-Teil. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Sagt nicht Salomo in Prediger 12, Vers 13 und 14, lasst uns die Summe aller Lehren hören. Fürchte Gott, klingelt da schon ein bisschen die dreifache Engelsbotschaft? Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem verborgen, es sei gut oder böse. Also wer wird richten? Gott ist Richter, nicht ich. Ich kenne nicht mal die dunkelsten Flecken in meinem Herzen, die kennt nur Gott. Ich wünsche uns allen so sehr, dass Gott unsere Herzen so beeindruckt, dass wir unsere Weisheit, unsere Meinungen und den Meinungen anderer genauso misstrauen, damit wir noch wie kleine Kinder auf die Knie fallen und sagen können, lieber Gott, es gibt so viel, was ich nicht weiß und nicht verstehe. Aber ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dein Wort kennen, ich möchte den Weg, den du für mich bereitet hast, kennen. Bitte bewahre mich vor den Illusionen des Feindes. Auf diese Weise werden wir immer wieder beten, wir werden uns bei Gott einsetzen müssen, denn gerade jetzt beginnt die Zeit, die mit den Worten vorausgesagt wurde, jeder Wind der Lehre wird wehen. Geschrieben in Zeugnisse Band 5, Seite 88. Zum Abschluss. Ebenfalls Zeugnisse Band 5, Seite 734. Soll die Schrift uns nicht verdunkelt werden, und zwar so sehr, dass wir auch die einfachsten Wahrheiten nicht mehr begreifen können, so ist Einfachheit und kindlicher Glaube erforderlich, Lernbereitschaft und das Gebet um die Hilfe des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, wir stehen vor einer Zeit, wo Gott diese Gemeinde, nicht nur diese Gemeinde, jede einzelne Gemeinde weltweit vor einer Prüfung stellen wird. Er wird jeden von uns wachrütteln wollen. Er wird die, die gegründet sind im Wort, als Wächter aufstellen und sagen, lasst uns gemeinsam beten und im Wort forschen, ob es sich so verhält. Da geht es nicht mehr um Frauenordination. Das ist ein Nebenschauplatz. Natürlich hat es auch seine Berechtigung, darüber zu studieren. Aber ihr Lieben, ganz im Ernst, wenn die leitenden Brüder und Schwestern ihren Kampf zu kämpfen haben, das ist nicht unser Kampf. Unser Kampf ist hier, vor unserer Haustür, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Sportverein, wo auch immer, für die Wahrheit einzustehen, die Menschen aus der Finsternis zum Licht zu führen. Meine Frage an uns heute: Möchte ich die volle Wahrheit und Erkenntnis Gottes für mein Leben, nicht das der anderen, für mein Leben erkennen? Bin ich bereit, mir die Zeit zu nehmen, jeden Tag, um mich davon zu ernähren, was mich am Leben hält? Bin ich bereit, Jesus Christus als Jünger zu folgen, koste es, was es wolle? Denn wenn ich Gott liebe, was haben wir gelernt? Dienen alle Dinge zum Besten. Vertraue ich darauf? Glaube ich, dass Gott alles für mich tun wird, wenn ich auf seiner Seite stehe? Ja, das wird er. Er hat es verheißen. So wie auch in 1. Samuel 12 als Abschluss. In 1. Samuel 12, 20 bis 24. Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dies Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Und weicht nicht ab zu den nichtigen Götzen, sie nützen euch nichts und können euch nicht erretten, denn sie sind nichtig. Der Herr aber wird um seinen großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, er will sie erretten. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit, mit ganzem Herzen, denn seht, wie mächtig er sich an euch erweisen wird. Glauben wir das? Glauben wir, dass wenn wir auf Gottes Seite stehen und für die Wahrheit einstehen und die Wahrheit erkannt haben durch persönliches Bibelstudium, dass wir die größte Kraft des Universums an unserer Seite stehen haben? Dass er uns durch alle Prüfungen hindurchführen wird? Ich werde nie zweifeln, durch Prüfungen oder durchs finstere Tal werde ich nie zweifeln, weil ich weiß, Gott hat es gesagt. Gott hat es versprochen. Entweder es ist die Wahrheit und ich zweifle nicht, oder ich fange an zu zweifeln, weil ich die Wahrheit nicht kenne. Und ich werde in jedem Schicksalsschlag, in jeder Prüfung vergehen, vor Angst, vor Furcht, vor Zittern. Jetzt ist die Zeit, wo wir Frieden haben. Jetzt ist die Zeit, wo die vier Winde zurückgehalten werden, die Zeit, das Wort Gottes zu kennen, unsere Botschaft zu kennen, deine und meine Bestimmung hier auf dieser Erde zu wissen, wo Gott mich haben möchte. Es ist auch dein Wunsch, neu anzufangen, Gottes Wort jeden Tag für dich in Anspruch zu nehmen, zu wissen, der Herr ist an unserer Seite. Und solange wir für die Wahrheit einstehen, kann uns nichts geschehen. Denn alle Dinge dienen uns zum Besten. Gott segne euch in dieser Entscheidung. Amen.